Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge von Absolute Mehrheit. Mein Name ist Jan Schippmann und mir gegenüber sitzt Viktoria Reichelt. Und das heißt jetzt nicht, dass Viktoria Reichelt in die Politik gegangen ist, aber wir haben uns gedacht, wir machen hier mal einen Recap, einen Rückblick auf mittlerweile über 20 Folgen Absolute Mehrheit. Und wir haben vor einem halben Jahr diesen Podcast gestartet und gönnen uns jetzt einfach mal ein Best-of.
Leute, wenn ihr jetzt auch gerade irgendwo draußen sitzt im Freibad oder ihr sitzt auf dem Sofa, ihr habt vielleicht Urlaub. Auch wir hier bei Absolute Mehrheit haben Sommerpause, aber nicht so richtig. Denn wir haben gedacht, wir wollen euch natürlich trotzdem versorgen mit einer Folge, die auch in den Sommer so ein bisschen reinstrahlt. Wir haben gedacht, wir gucken einfach mal zurück auf die letzten Folgen, die wir so gemacht haben. Uns erreichen auch immer wieder verschiedene Fragen, die wir in diesem Format mal behandeln wollen. Genau. Aber erstmal wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir darüber sprechen, wie ist es eigentlich zu diesem Podcast gekommen, Jan? Das war ja deine Idee.
Also ich hatte immer schon die letzten Jahre ein bisschen so diese Idee im Kopf. Ich würde viel mehr gerne auf so einen konstruktiven Dialog setzen im Sinne von, warum denken Politiker und Politikerinnen, dass sie die besten Ideen für dieses Land haben? Was haben sie für Visionen? Und immer mit Politik und Visionen hört in der Kombination, dann denkt man das alte Helmut Schmidt-Zitat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Was ich irgendwann noch überlegt habe, was ein guter Titel wäre für den Podcast. Aber ich finde es super spannend, einfach zu sehen, dass jede Partei, jeder Politiker sich einfach denkt, okay, wenn ich das jetzt hier alles bestimmen könnte, dann wird was Geiles bei rumkommen, aber alle anderen hindern mich daran. Mhm. Und man kennt es ja auch aus 1 Million Politik-Talkshows, Leute schreien sich an, fallen sich ins Wort, alle haben Unrecht, wenn es nach einem selber geht, so nur man selber hat die geile Idee. Und da habe ich auch viel zu häufig schon irgendwie gehört, boah, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf von Leuten, irgendwie, die sich solche Talkshows anhören. Das war alles nicht konstruktiv. Was soll das überhaupt? Mhm. Und da habe ich mir damals gedacht, lass doch mal drüber reden, was wäre denn, wenn jemand einfach die Macht hätte, alles selber alleine umzusetzen, und lass darüber sprechen, wie dieses Land dann aussehen würde.
Ja, es ist vielleicht auch ein sehr ungewöhnlicher Ansatz in Zeiten wie diesen, in denen es eine große Politikverdrossenheit in der deutschen Gesellschaft, wahrscheinlich auch in allen anderen Gesellschaften gibt. Ich würde mal unterstellen, dass einige Menschen in diesem Land auch denken, die Politiker und Politikerinnen, die dieses Land regieren oder in der Opposition sind, zumindest mal am Bundestag sitzen, die haben gar nicht das Beste im Sinn. Das ist aber aus deiner Erfahrung anders.
Definitiv. Also ich muss sagen, es gibt sicherlich in jeder Partei so ein paar faule Eier, die halt einfach irgendwas aus Geltungsbedürfnis oder Machtwille machen. Aber ich glaube, dass wirklich der absolute Löwenanteil durch die demokratischen Parteien hinweg das Beste für dieses Land im Sinne hat. Und da setzen Menschen halt einfach unterschiedliche Prioritäten.
Hm. Ja, unser Ziel mit dem Podcast ist es ja auch immer so ein bisschen mehr über ein politisches Weltbild oder ein Menschenbild zu erfahren, was hinter den Personen steht. Und wir wollten dabei immer auch die aktuelle Tagespolitik rauslassen. Ne? Wir haben gesagt, hier ist so ein geschützter Raum, absolute Mehrheit, hier ist kein Platz für Koalitionsstreits etc. Wie würdest du sagen, ist uns das bis jetzt gelungen?
Ich glaube schon ganz gut. Man macht sich davon nicht frei. So, also ich glaube, immer kommt irgendwie eine Referenz von Politikerinnen und Politikern. Sowas von wie, ja, wir haben ja jetzt gerade das und das gemacht. Oder ich komme jetzt gerade da und daher. So, das ist natürlich klar. Und ich glaube auch, dass man ist nicht im luftleeren Raum. Man koppelt sich nicht vom Politikgeschäft ab. Und dafür sind Leute in der Politik auch viel zu sehr in so einem Medienzirkus drin. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich jetzt mal irgendwie die ersten 3, 4, 5 Folgen reinzieht, dass man das immer noch gut machen kann und dass das schon ein bisschen so ein Benchmark auch sein kann dafür, wenn man einfach etwas über eine Person erfahren möchte und was die Prioritäten dieser Person sind. So. Mhm. Und ich glaube, das hat schon gut geklappt. Ich meine, es gibt natürlich auch einfach Folgen, die sich also wir hatten mehrere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Parteien für die Europawahl da. Natürlich spricht man dann auch über den Wahlkampf. So, das ist, glaube ich, das lässt sich nicht vermeiden.
Was ist denn eure liebste Folge bisher gewesen oder die Folge vielleicht, in der ihr am meisten Neues gelernt habt? Schreibt uns das mal in diesen Fragensticker hier bei Spotify rein, wenn ihr die Folge auf Spotify hört. Ja, uns haben verschiedene Fragen erreicht zu diesem Format. Unter anderem hat uns die Frage erreicht, und die erreicht uns immer wieder, wieso laden wir in absolute Mehrheit eigentlich die AfD nicht ein?
Also wir haben das natürlich überlegt, ob wir das mit der AfD machen wollen oder nicht wollen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, auch basisdemokratisch in der Redaktion, dass die AfD eine wichtige Grundlage für dieses Gespräch nicht mitbringt.
Wir fragen ja in diesem Podcast Politikerinnen und Politiker nach ihrer Vision für Deutschland. Das heißt, die bringen Themen hierhin mit und wir führen ein ziemlich offenes Gespräch. Offener vielleicht auch als in den Talkshows, die du schon angeführt hast. Wir sind qua unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags demokratiefördernd und wir sind zu dem Entschluss gekommen, da die AfD zu wesentlichen Teilen extreme Positionen vertritt und auch Teile der AfD als rechtsextrem eingestuft werden, wollen wir diesen Positionen in diesem Podcast keine Plattform bieten. In anderen Formaten, also in unserem Format Die da oben und auch generell bei Funk, bilden wir die AfD natürlich ab.
Der Verfassungsschutz stuft die AfD als im Generellen als rechtsextremen Verdachtsfall ein und manche Landesverbände, 3 Stück, als gesichert rechtsextrem, plus die Jugendorganisation Junge Alternative ist auch als gesichert rechtsextrem eingestuft. Deswegen, ich glaube, für so ein Gespräch muss sichergestellt sein, dass der Gegenüber mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und das ist in diesem Fall nicht gesichert.
Genau, so viel zu der Frage. Was sind denn so die Fragen, die dich am meisten zu diesem Podcast erreichen?
Tatsächlich einfach sowas wie war der und der so? Also gerade irgendwie bei größeren Namen wollen Leute dann irgendwie so ein bisschen auch so, jetzt nicht ein Gossip. schon auch ein Gossip. Einfach so ein Gefühl kriegen, weil ich glaube, manche Leute wirken wie so ein bisschen entkoppelt. Du kannst dir nicht ganz vorstellen, wie die so sind, wenn ein Mikro aus ist. So. Und bei mir haben mich das sehr, sehr viele Leute gerade bei Friedrich Merz gefragt, aber auch bei Philipp Amthor. Mhm. Das sind so die beiden, wo mich das am meisten erreicht hat. So.
Ich würde sagen, bei mir war es Jens Spahn. Das ist natürlich auch irgendwie ein bekannter Politiker. Und aber generell kann ich das total bestätigen. Also bei mir kommt auch auf die Frage, wie ist der privat oder wie ist der, wenn die Kameras aus sind, wenn das Mikro aus ist? Wie kommt der an? Wie viele Leute waren dabei? Ne? Manche bringen eine größere Entourage mit, manche bringen gar keine Personen mit. Das sind alles die Sachen, die euch so am meisten interessieren. Aber dann sag doch mal ganz geradeaus, wie ist denn der Friedrich Merz?
Ich habe gerade die Beobachtung gemacht, dass das alles Unionspolitiker sind.
Stimmt.
Glaubst du, dass das vielleicht irgendwie für viele in dieser Generation einfach vielleicht auch schwieriger greifbar ist, wenn das Leute aus der Union sind? Vielleicht haben die nicht so viele Anknüpfungspunkte da?
Die haben nicht viele Anknüpfungspunkte, weil Merkel nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass für viele junge Menschen Angela Merkel die große, nicht Identifikationsfigur, aber die große Figur der Union lange war. Ne? Mutti Merkel, ja. 16 Jahre an der Macht. Und ich glaube, da gibt es jetzt erstmal so eine Art Berührungsängste oder eine gewisse Schwierigkeit in der Union, Zugang zu den Leuten zu finden, weil die auch oft älter sind, die sind männlich. Ich glaube, dass Angela Merkel einfach eine krasse Figur der Union ist, die der Jugend quasi als eine bekannte Person verloren gegangen ist und vielleicht deswegen die Neugier groß ist. Und ich glaube auch, dass die Union natürlich in ihrer sehr lauten Oppositionsarbeit einfach medial sehr präsent ist, aber eben die Privatpersonen dahinter medial nicht so abgebildet werden.
Ja, ich glaube auch, dass da gerade bei Unionspolitikern oftmals sehr viel Aufmerksamkeit auch darauf verwendet wird, wie komme ich jetzt rüber? Also ich glaube, da ist generell nochmal diese 1-2 Gedankengänge mehr, wie kommt das jetzt an, was ich hier sage? So, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ein paar andere Leute gerade aus mehr aus den Ampelparteien eher ein bisschen freier weg von der Leber geredet haben. So. Und dass da bei einigen Unionsleuten so ein bisschen mehr drauf geachtet wurde, was sagt man. Nichtsdestotrotz fand ich das Gespräch mit Friedrich Merz beispielsweise mit am interessantesten für mich, weil Friedrich Merz ist ja für viele auch aus unseren Generationen, aus jüngeren Generationen, eine ziemliche Reizfigur. So. Ich meine, es gibt ja Umfragen darüber, dass er wahnsinnig unbeliebt ist, auch in der jungen Generation. Und ich habe mich natürlich lange auf dieses Gespräch auch vorbereitet, weil das ja jemand ist, der einen wahnsinnigen Background schon in der Politik hat. Der ist ewig dabei, dann war er raus, dann ist er wieder dabei. Aber der hat auch ein wahnsinniges Wissen auch über Politik. Und deswegen habe ich mich da sehr, sehr akribisch vorbereitet. Habe sein Buch gelesen. Und ich muss sagen, wenn ich das Buch gekriegt hätte und mir hätte keiner gesagt, wer es geschrieben hat. So, wenn ich immer ein blankes Buch gekriegt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es von Friedrich Merz ist, weil auch ein wahnsinniger Fokus auf Generationengerechtigkeit und auch eine junge Generation gelegt wurde darin. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil das ja auch jemand ist, der in seiner Pressearbeit da überhaupt keinen Fokus drauf legt.
Für mich hat das Thema eine große Rolle und hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, dass wir zu wenig generationenübergreifend denken und auch zu wenig Politik generationenübergreifend gestalten. Und wir sprechen ja sehr viel zu Recht in der Umweltpolitik über Nachhaltigkeit. Ich würde diesen Begriff der Nachhaltigkeit gerne auch auf unsere Haushaltspolitik, auf unsere Finanzpolitik, auf unsere Wirtschaftspolitik übertragen und letztendlich auch auf die Sozialpolitik. Wir müssen insgesamt lernen, nachhaltiger zu arbeiten und auch nachhaltiger politische Entscheidungen zu treffen.
Und das finde ich echt schade, weil auch in diesem Buch tatsächlich so einige Konzepte dabei waren, wo viele aus unserer Generation sagen würden, ja, das ist eine gute Idee. So.
Ich glaube, das ist ja natürlich auch so ein generelles Phänomen, was Politiker, Politikerinnen haben oder erleben, wenn sie zu Funk kommen, ne? Dass sie natürlich auch den Drang haben, junge, coole Themen mitzubringen, weil sie denken, sie sind hier im Jugendprogramm. Ich glaube, viele waren vielleicht auch überrascht, dass wir gar nicht so oft cringe oder cool oder sassy gesagt haben. Und ich glaube, Herr Lindemann war das, der zu mir sagte, sie sind aber ganz schön gut vorbereitet, wo ich dann auch dachte, ja, wir bereiten uns schon hier
das
auf.
Das ist schon irgendwie ein bisschen der Anspruch.
Das ist auch schon so unser Job, genau. Was ist denn inhaltlich von Merz am meisten bei dir hängen geblieben?
Ich fand, dass er schon sehr bemüht war, auch zu sagen, was vielleicht Leute auch so nicht denken würden, wenn sie ihn sehen, dass er betont hat, man muss auch ohne Politik leben können. Also Politik darf kein Selbstzweck sein. So. Das hat er ja sehr deutlich betont auch, dass man nicht sagen muss, man definiert sich nur über seine Position oder sein Mandat oder so. Das fand ich spannend. Inhaltlich sieht man schon auch durch die Unionsleute durch, dass die es geschafft haben, mittlerweile auch einzelne Themen zu identifizieren, auch als Partei, jetzt gerade als Oppositionspartei, die in den Vordergrund gestellt werden. Also gerade dieses Narrativ Leistung ist natürlich auch ein wahnsinnig großes, Leistung muss sich wieder lohnen. Mhm. Wir müssen hier den Wirtschaftsaufschwung wieder schaffen. Das ist eins, das sich bei Friedrich Merz, bei Carsten Lindemann ja auch, bei Philipp Amthor ja auch durch die Erzählung auch irgendwie gezogen hat. Ich finde, dass und das muss ich sagen, irgendwie, während die Union im ersten Ampeljahr ziemlich kopflos war, meiner Meinung nach, merkt man in diesem Jahr und auch in solchen Gesprächen auch schon, dass da mittlerweile eine relative Stringenz drin ist. Mhm. Halt einfach, dass da Themen gefunden worden sind, auf die man sich fokussiert und dass sie so ein bisschen gelernt haben, auch Opposition zu machen. So, das war wohl am Anfang, also wenn man überlegt, wenn man in den Bundestag schaut, wie viele Leute da sitzen, die noch nie Opposition gemacht haben vorher, ist das natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, aber man merkt, dass es ja irgendwie ein Stück weit gelernt wurde.
Genau, hängt auch damit zusammen, dass ja auch das Grundsatzprogramm der Union verabschiedet wurde. Genau. Ne? Lindemann war da federführend mit im Programm, hat man auch im Interview gemerkt. Ne? Da waren viele Talking Points, die sich auch genauso in dem Programm wiederfinden. Unter anderem ja auch das verpflichtende Gesellschaftsjahr, was ja eh so ein Lindemann-Projekt ist. Das hat er uns auch schon mal 2022 erzählt. Also die Idee, dass junge Leute sich im gesellschaftlichen Allgemeinwohl ein Jahr verpflichten, engagieren. Und was ich aber interessant fand, war, und wir wissen das ja aus unserer Arbeit, dass das eigentlich eine Maßnahme ist, die sehr unbeliebt ist bei jungen Leuten. Ne? Weil viele sagen irgendwie, jetzt war irgendwie gerade Corona, uns ging es eh schlecht, wir haben keine rosigen Zukunftsaussichten und jetzt sollen wir uns auch bitte noch engagieren. Dass Lindemann sich sehr offen gezeigt hat, dieses Modell auch zu diskutieren. Also er war sehr interessiert an jungen Perspektiven da drauf. Ne? Hat auch gesagt, wenn es jungen Menschen wichtig ist, ins Ausland zu gehen, dann gucken wir, dass wir das im europäischen Ausland organisieren und so. Also das fand ich sehr bemerkenswert, weil das war eine Idee, von der ich persönlich erstmal nicht so viel gehalten habe. Und ich fand es aber im Gespräch, habe ich dann doch die Vorteile auch gesehen, die Lindemann damit verbindet. Nämlich, dass man sich gesellschaftlich wieder irgendwie mehr begegnet, dass da Leute zusammenkommen, die sich sonst nicht mehr begegnen in so einer sich zunehmend segregierenden Gesellschaft.
Am Ende des Tages ja, Frau Reichelt, ist es eine Verpflichtung. Aber die Vision wäre, dass man so viele Optionen hat, dass es nicht wie eine Verpflichtung einem vorkommt. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man es mal einmal ausprobiert, dass danach, wie gesagt, mehr als 90% sagen, Mensch, ich fand das super, auch für mich in der Persönlichkeitsentwicklung auch dieses Jahr nochmal zu nutzen, zur Orientierung. auch, dass es einem viel gegeben hat, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, mit denen man sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Und ich würde mich freuen, dass das passiert.
Was ein anderer Punkt ist, an den ich mich total erinnere im Kontext Union ist, oder der mich überrascht hat, der mich nachhaltig irgendwie so begleitet ist, dass Jens Spahn auf die Frage, wie er eigentlich persönlich dazu steht, dass die christlichen Kirchen in Deutschland gesagt haben, die Migrationspolitik, die die CDU da im Grundsatzprogramm vorschlägt, die ist unchristlich. Darauf hat Jens Spahn gesagt, ja, die haben keine Ahnung.
Ich sag denen, wenn ich denen begegne, sie haben keine Ahnung. Sie haben sich nicht...
Kirchen?
Denjenigen, die das sagen, ist ja nicht, die Kirchen sind Vertreter der Kirche. Ja,
aber 700 Vertreter.
Ja, aber sie haben sich nicht mit dem, also es gibt ja auch zwei Bischöfe, die nochmal einen Gastbeitrag geschrieben haben und ich sage, ihr habt euch nicht informiert. Also Ruanda ist ein zutiefst christliches Land. Vielleicht sollten sie einfach ihre Kollegen Bischöfe in Ruanda mal kontaktieren und sich schlau machen.
Und das ist schon etwas, was bei mir hängen geblieben ist.
Da muss man schon mit einer relativ breiten Brust reingehen, sowas
ja,
zu sagen, oder?
Ja, genau, ist er auch. Ich glaube, er hat es dann so ein paar Sätze später, hat er es so ein bisschen abgeschwächt. Das fand ich aber schon interessant. Es ging da, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, um das Drittstaatenmodell. Also heißt, Großbritannien testet das jetzt irgendwie, dass Menschen aus dem Land ausgeflogen werden, zum Beispiel nach Ruanda und dort ein Asylverfahren durchlaufen und dann entscheidet sich, wo sie bleiben. Wenn das Asylverfahren positiv ausgeht, verbleiben sie allerdings in Ruanda. Und Jens Spahn forderte immer wieder, dass das auch ein Modell für Deutschland wäre. Da war ich überrascht, wie überzeugt er schon von diesem Modell ist und wie eingenommen auch davon, dass das alles funktioniert und dass das die Lösung ist, obwohl es eigentlich kein wirklich positives Beispiel bis jetzt für dieses Modell gibt.
Er war auch sehr überzeugt, dass also ich habe die ja auch nur als Konsument gehört, die Folge war ja dann dein Gespräch. Bei mir ist hängen geblieben, dass Ruanda gesagt hätte, wir nehmen halt einfach alle.
Genau, wir nehmen alle. Ja, genau. Und Jens Spahn kam kurz vor diesem Interview auch gerade frisch aus Ruanda, ne, und sagte, also er hätte sich dort vor Ort selber ein Bild gemacht und das wäre alles einwandfrei und Ruanda hätte irgendwie Bock und Ruanda würde alle aufnehmen und so. Da muss man sich ja schon fragen, was für Motivation auch seitens Ruanda dahinter steckt.
Ich habe da gelernt, die können auch bleiben. Ruanda hat gesagt, wir sind sogar bereit, nicht nur diejenigen, die einen positiven Asylentscheid anschließend haben, sondern auch die anderen zu behalten.
Also ja. Und dass das rechtlich und juristisch alles noch gar nicht so klar ist und auch in der Umsetzung alles gar nicht so einfach und vor allem wahnsinnig teuer, das ist da so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Also es ist einfach eine Idee, eine Reform, ein Projekt, wo noch ganz, ganz viel unklar ist.
Das ist ja auch irgendwie in der Natur von so einem Gedankenexperiment, was wir hier machen. Da ist vieles sicherlich auch nicht bis ins kleinste Detail durchdekliniert. Ja. So, weil viele Dinge, die wir hier besprechen, sind so in der Konsequenz noch nicht umgesetzt worden, weil halt niemand eine absolute Mehrheit hat, um gewisse Dinge dann komplett durchzusetzen. Und das ist ja auch das, was du, also das haben wir vorher drüber gesprochen, aber was du auch schon gesagt hast, was ich auch oft höre bei Unionsleuten, wenn die das so geil finden, die waren 16 Jahre an der Macht, warum haben sie es nicht gemacht?
Ja,
so,
kam auch oft. Ja.
Da muss man halt einfach auch sagen, ja, die hatten aber halt auch keine absolute Mehrheit, um Dinge durchzusetzen. Die hatten immer einen Koalitionspartner dabei. Bei der Union war es entweder die SPD oder die FDP. Und das muss man halt einfach auch sagen. So, nur weil jemand irgendwie in Regierungsverantwortung ist und die Kanzlerin gestellt hat, heißt das nicht, dass sie mit jedem kleinen Bums durchkommen. Und man hat es vielleicht so ein bisschen vergessen, aber auch unter Schwarz-Gelb und besonders auch unter Schwarz-Rot gab es wahnsinnig viele Streitereien. Das ist kein ampelinhärentes Problem so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Leute auch jetzt gerade so ein bisschen vergessen haben, wie viel sich auch die letzten Jahre hinweg wahnsinnig gezofft wurde.
Das finde ich interessant, weil das ist ja etwas, was eigentlich alle Gesprächspartner und Partnerinnen mitgebracht haben. Ne? Viele haben eingangs gesagt, ich möchte nochmal sagen, Streit gehört auch dazu und Koalitionen gehören auch in eine Demokratie. Also es war allen sehr wichtig zu sagen, dass sie trotz diesem Gedankenexperiment absolute Mehrheit natürlich daran festhalten, dass Streit und Koalition und auch Kompromissschließung einfach zu einem gesunden demokratischen System dazugehören.
Und zwar, dass die Leute sowohl von Streit genervt sind, als auch von Kompromissen. Also bei Streit sagt man, oh, die sind die ganze Zeit nur Haken, die sich irgendwie aufeinander rum. Obwohl es ja schon einer Demokratie dazu gehört. Ich wähle an einem Wahlsonntag unterschiedliche Parteien, klar, weil die unterschiedliche Positionen haben, unterschiedliche Interessen vertreten, dass die dann auch miteinander in Wettstreit geben, die beste Idee. Und gleichzeitig, wenn ein Kompromiss geschlossen wird, sagt man ganz schnell, boah, die haben alles verraten, das ist doch scheiße. Warum habt ihr euch nicht durchgesetzt? Und das Problem ist aus meiner Sicht, dass viele Leute das Gefühl haben, sowohl beim Streit als auch beim Kompromiss der schon Wesenskern der Demokratie ist. Das ist klar. Geht es ums Gewinnen und Verlieren? Geht es denen darum, wer abends sich irgendwie noch mal ein Sternchen in sein Hausaufgabenheft geben kann? Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen in der Politik, manchmal vielleicht auch in den Medien, so ein Gefühl zu geben, Politik ist ein Spiel von Gewinnen und Verlieren. Es muss um die Menschen gehen und nicht um die Parteien.
Wer ist dir denn noch so im Kopf geblieben?
Wenn wir jetzt gerade noch mal bei der Union bleiben, war es tatsächlich das Gespräch mit Dorothee Bär. Mhm. War die einzige aus der CSU bislang, die hier war. Und das Gespräch war sehr anders. Es war ein sehr ernstes Gespräch, weil sie sehr auch emotionale Maßnahmen mitgebracht hat. Sie hat zum einen viel über Zwangsprostitution gesprochen und deswegen auch das nordische Modell, also das Sexkaufverbot mitgebracht. Sie hat eine Bekämpfung von Antisemitismus im Kulturbereich mitgebracht und sie hat einen Fokus auf Frauengesundheit mitgebracht, unter anderem Endometriose. Und das waren zwei sehr, sehr weiblich fokussierte Maßnahmen, wo man als Mann erstmal auch dann auch wirklich nochmal guckt, okay, was kann ich denn hiervon überhaupt bewerten? Was kann ich wirklich auch nachvollziehen? Ein Stück weit so. Da hatte sie dann irgendwie auch das Heimspiel in den Themen. Mhm. Aber man hat auch wirklich gemerkt, das waren Themen, wo sie so richtig für gebrannt hat. So, also wir hatten ja auch schon Fälle, da reden wir sicherlich gleich noch drüber, dass Leute gesagt haben, ja, hier, das ist meine Maßnahme, das würde ich machen und jetzt können wir über was anderes reden. Mhm. Aber Dorothee war wirklich darauf fokussiert, diese Maßnahmen ja einfach in den Fokus des Gesprächs zu stellen, so, weil es ihr wahnsinnig am Herzen gelegen hat. Man kann dazu stehen, wie man will, aber man hat gesehen, das treibt die Frau um.
Wenn man sieht, dass die meisten Frauen am Tag zwischen 10 und 15 Freier bedienen müssen, um überhaupt ein Mini-Taschengeld zu haben, weil das meiste wird ihnen von den Zuhältern ohnehin abgenommen, die alles machen müssen. Ich erspare wirklich alle widerlichen Details. Wir können da auch gerne reingehen, wenn das notwendig ist. Aber wer macht denn 10 bis 15 Mal am Tag das Ganze freiwillig und selbstbestimmt? Niemand. Das macht man noch nicht mal in der Anfangszeit der allerglücklichsten Beziehung.
Ja, das stimmt. Das waren wirklich sehr außergewöhnliche Themen, weil wir haben auch natürlich mal so ein bisschen ein Recap gemacht. Was haben die Leute so für Themen mitgebracht? Die doppeln sich natürlich ganz oft. Das haben wir ja im Laufe dieses Podcasts jetzt auch gemerkt. Alle wollen irgendwie in irgendeiner Art die Schuldenbremse thematisieren. Manche wollen sie ganz abschaffen, manche wollen sie reformieren, andere sagen, es ist vielleicht trotzdem noch eine gute Idee. Aber das war immer ein Thema, ist ja auch gerade in der aktuellen politischen Debatte ein Thema, Finanzierung. Dann haben ganz viele Menschen Bildungsthemen mitgebracht. Würde ich mir auch so erklären, als dass wir immer noch das junge Programm von ARD und ZDF sind und Bildung natürlich ein Schlüssel auch zur Lebenswelt junger Menschen ist. Klar. Und was war noch so ein Thema, was oft kam? Bürokratieabbau, ne? Alles irgendwie zu entschlacken.
Ja, ich glaube, da wird keine Partei sagen, ja, geil, mehr Bürokratie. So. Ja. Deswegen, das ist sicherlich was da gibt es einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Wie das dann gemacht werden soll, ist dann wahrscheinlich auch nochmal die Frage. Gerade bei Bildung glaube ich schon irgendwie so ein bisschen, dass da auch das kam mehr von den Mitte-Links-Parteien so. Und da lag auch ein Fokus drauf, dass man den Föderalismus da so ein bisschen mehr in die Schranken weisen muss. Also halt einfach mehr Kompetenzen an den Bund geben. Auch, dass der Bund Kohle reinbuttern kann. Also quasi das Kooperationsverbot aufweichen. Das war ein großes Thema im Bildungsbereich. Generell hatte ich irgendwie das Gefühl, dass gerade die Themen, die von Mitte-Links kamen, auch sehr auf wir brauchen mehr Geld für basiert haben. Das habe ich bei konservativer und liberaler Seite in der Form nicht gesehen. Da waren die Reformen eher mehr auf die Sache und weniger auf die Finanzierung gedacht. Ja. So. Das fand ich aber auch ganz spannend, das zu sehen.
Genau, daran lassen sich ganz gut so politische Weltbilder und Überzeugungen ablesen, ne? Weil das merkt man ja auch gerade in dieser Diskussion um die Schuldenbremse und auch so an dem Blick, den Menschen auf die aktuellen Krisen haben. Es gibt einmal diese Position, wir müssen ganz viel investieren, um in Zukunft diese Probleme weniger zu haben, weil wenn wir jetzt nicht investieren, sind das die nachfolgenden Generationen, die diese Last tragen, und gleichzeitig dann eine liberal-konservative Sicht darauf, die eher sagen, naja, aber wenn wir jetzt die Schulden machen, das müssen die folgenden Generationen zahlen. Also wir haben gemerkt, dass viele verschiedene politische Lager den Begriff Generationengerechtigkeit ganz, ganz unterschiedlich auslegen, und der ist ja auch immer wieder gefallen. Eine Sache muss ich noch sagen, weil ich habe Vogel interviewt von der FDP, und der hat auch ein Schulthema mitgebracht. Der hat sich zum Beispiel für verschiedene Pflichtfächer eingesetzt, die an Schulen kommen sollen. Das waren Wirtschaft und Unternehmertum und so Digitalisierung, Medienkompetenz. Das fand ich auch einen ganz spannenden Vorschlag.
Ich habe die Idee mitgebracht, dass, wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu entscheiden, ich durchsetzen würde mit der absoluten Mehrheit, dass kein Mensch die Schule in Deutschland verlässt, ohne zumindest einige Stunden zwei Pflichtfächer, neue Pflichtfächer gehabt zu haben. Nicht einmal Wirtschaft und Unternehmertum und einmal Digitales und Medienkompetenz. Mhm. Weil ich glaube, dass das zwei Schlüsselfelder sind, wenn man so gefragt wird, du hast drei Möglichkeiten für die absolute Mehrheit, dann denkt man ja, finde ich, über Themenfelder nach, die irgendwie so einen transformativen Charakter haben. Was, glaube ich, was ist wirklich ein Hebel, der was bewirkt, was dann größer wird und wächst. Und das, glaube ich, ist bei beiden Punkten der Fall.
Ich muss vor allem immer an ein Interview denken. Das fällt mir immer mal wieder random ein, wenn ich auch so durch TikTok und Instagram scrolle und zum Beispiel Reels oder TikTok sehe, bei denen es um so popkulturelle Themen geht. Beyoncé zum Beispiel, da muss ich immer an Omid Nuripur jetzt denken. Das ist eine komische Verschränkung. Denn Omid Nuripur war ein saunetter Gast, das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Der war sehr zugänglich, sehr nett, sehr offen. Der hat sich auch sehr wohl gefühlt, das hat man auch total gemerkt an der Körpersprache. Mhm. Und der hatte, zumindest war das mein Gefühl, relativ wenig Bock, über die Themen zu sprechen, die er mitgebracht hat. Was mich als interviewende Person dann auch vor Herausforderungen gestellt hat, weil man hat ja so sein Skript, man bereitet sich die Fragen vor. Und Maßnahme 2 war irgendwie Tempolimit. Und dann habe ich mir natürlich so die gängige Diskussion zum Tempolimit nochmal angeguckt. Was spricht dafür? Eigentlich spricht auch nicht so richtig viel dagegen. Außer dieses Freiheitsargument, wie interpretiert Nuripur Freiheit und so. Und ja, ich sag mal so, das Thema Tempolimit war für den relativ schnell abgehakt. Er hat gesagt, ja, würde ich dann halt machen. Ja, die Debatte haben wir auch dazu geführt, müssen wir jetzt gar nicht mehr führen. Und der hat dann immer sehr weggelenkt und wir haben dann ein sehr viel offeneres, freieres Gespräch geführt, als ich das sonst in diesem Rahmen gemacht habe. Es ging dann zum Beispiel um, wie gesagt, das Beyoncé-Album, wo er totaler Fan ist und auch viel um sein Aufwachsen im Iran. Also es war so ein Gespräch, was eine ganz andere Wendung genommen hat, aber eine sehr erfrischende, spannende Wendung.
Das Weißeste, was es gibt, ist in den USA ist Country, ist Nashville. Mhm. Und die erobern gerade Nashville. Die hören alle, alle hören Beyoncé. Aber es ist nicht nur das. Die hat ja irgendwie auf dem Album featured ja, was weiß ich, Willie Nelson und Dolly Parton und diese ganz, also wenn Johnny Cash noch am Leben wäre, wahrscheinlich auch noch ihn. Mhm. Und dann covert sie Jolene. Und ich dachte, ich drehe durch. Das kann doch nicht sein. Die covert Jolene ist einfach irgendwie gängig. Ich habe nach der Revolution war im Iran ja so ziemlich alles verboten in der Popmusik und in westlicher Kultur. Und wir hatten eine Videokassette, die wir als ganze Verwandtschaft, ich glaube, 10.000 Mal gehört haben. Da waren einfach irgendwelche Lieder. Westlichen, die haben wir nachts heimlich Fenster zugemacht, Gardinen zugemacht und dieses Video alle geguckt. Meine Oma war das, und meine Tanten und meine Onkel und meine Cousins und Cousinen. Und da war dieses Lied auch dabei.
Und vor allem sehr persönlich, ne?
Genau, sehr persönlich, ja.
Also ich glaube, so viel Chance, mit dem grünen Vorsitzenden über Rap zu sprechen, hattest du bislang nicht.
Nee.
Aber ich fand's, also ich, das war auch unser Gespräch irgendwie, ich höre mir die Folgen ja dann auch an, die du gemacht hast mit anderen Politikerinnen und Politikern. Und ich fand das, ich habe da sehr gerne einfach zugehört, weil das einfach manchmal haben Gespräche eine gewisse Schwere und man muss sich ja einfach auch konzentrieren, um irgendwie auch durchzusteigen und zu folgen, gerade wenn es irgendwie um finanzpolitische Sachen geht oder so. Und da war es halt wirklich so, es war so ein schönes Hin und Her, so irgendwie, weiß ich nicht, ich finde solche Gespräche geben aber auch so ein bisschen einen Zugang auch nochmal zu Menschen hinter der Fassade der politischen, so irgendwie. Deswegen finde ich sowas total dankbar auch irgendwie.
Ich glaube aber, da hat auch nicht jeder Bock drauf. Also das erfordert natürlich auch eine gewisse Lust darauf, irgendwie als Persönlichkeit gesehen zu werden, sich da auch ein Stück weit angreifbar zu machen, wenn man sehr viel Privates, Persönliches teilt. Ich habe jetzt nicht alle Gäste so erlebt, dass die da Bock drauf haben. Das erlebt man auch schon, wie jemand reinkommt, wie viele Leute der mitbringt. Wenn ich jetzt überlege, wer noch so sehr zugänglich war und sehr offen und direkt auch, also würde ich mal sagen, beim Reinkommen dann so wie am Mikrofon war, auch Heidi Reicheneck. Heidi Reicheneck hat eine sehr direkte Sprache, die redet so ein bisschen, wie ihr der Mund gewachsen ist. Wahrscheinlich wirkt es auch so. Ich meine, sie ist schon erfahrene Berufspolitikerin. Das macht sie wahrscheinlich auch bewusst. Das ist auch ihre Stärke. Und ich glaube auch, dass sich deswegen total erklärt, warum Heidi Reicheneck auf TikTok so gut funktioniert.
Wir haben auch schon mal mit ein paar jüngeren Frauen überlegt, ob wir mal einen Parlamentskreis-Tattoo ins Leben rufen, einfach um das auch ein bisschen zu entstigmatisieren. Da haben wir fraktionsübergreifend auf jeden Fall schon Interesse. Und ansonsten finde ich, ist es heutzutage ganz normal und muss sich auch im Bundestag abbilden. Also ich sage ehrlich, meine Mama ist überhaupt nicht begeistert, aber das ist okay.
Die wählt einfach eine Sprache, auch für komplexere politische Themen, die jeder versteht, die viele junge Menschen irgendwie auch gut finden. Und ja, deswegen hat sie ja auch diesen wahnsinnigen Erfolg auf TikTok. Und sie hat natürlich coole Tattoos, so wie du, Jan.
So wie ich.
Ja.
Ich meine, sie ist aber auch 36 Jahre, glaube ich, irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, ich glaube auch, dass der Altersfaktor ist auch schon so ein Ding, wie wohl sich Menschen mit dem Medium Podcast fühlen. So absolut. Einfach. Ich glaube, dass dieses bei Älteren hast du viel häufiger noch diese Frage-Antwort-Interview-Situation, die sie sich vorstellen, so. Das merkt man dann schon. Und ich glaube auch, dass, was du gerade meintest, wie wohl fühlen sich Menschen, um einfach ein bisschen freier von der Leber wegzureden, so. Das ist auch so ein bisschen so eine Altersfrage auch so. Aber natürlich auch eine Typfrage, so. Manchen Leuten musst du das auch mehr entlocken, so. Also du hast gerade eben die Körpersprache von Omid Noripur angesprochen. Bei Friedrich Merz habe ich das wahnsinnig gemerkt. Also erst saß er am Anfang, saß er mit so verschränkten Armen vorm Mikrofon, so. Und du hast gemerkt, okay, also du hast schon am Anfang gemerkt, der lässt sich drauf ein, aber er ist noch so ein bisschen so mit dem Fuß im Wasser, so irgendwie versucht, muss sich gerade so rantapsen. Und später saß er dann halt quasi so zurückgelehnt am Ende des Gesprächs und hat richtig frei auch erzählt. Und das finde ich wahnsinnig toll, weil du da viel mehr über die Vision von der Person dann erfährst und weil es einfach auch so der Grundgedanke des Podcasts ist, dass dann einfach Leute in Philosophieren ein Stück weit auch kommen, aber halt ein realitätsnahes Philosophieren so.
Ja, ihr habt auch ein paar Fragen gestellt zu so Behind-the-Scenes-Themen, was so Orga dieses Podcastes und so angeht. Und da kam unter anderem die Frage, wie lange im Voraus dreht oder nehmt ihr diese Folgen denn eigentlich auf? Und da können wir sagen, das ist teilweise ganz unterschiedlich, ne?
Komplett. Ja, das hat sicherlich auch einfach viel mit der politischen Situation zu tun. Manchmal muss man spontan auch nochmal verschieben, weil dann gerade irgendwie die ultra krasse Sondernotsitzung von der Fraktion passiert. So ein Politikerkalender ist halt schon sehr volatil und auch sehr abhängig von aktuellen Gegebenheiten und ob vielleicht irgendjemand gerade irgendwie wieder komplett reingeschissen hat und einen PR-Notfall verursacht hat oder sowas. Das ist natürlich total abhängig davon. Grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, natürlich haben die ganz, ganz wichtigen Menschen einen sehr vollen Terminkalender, das muss man so sagen, da sind weniger Lücken drin, der ist durchdekliniert. Gleichzeitig kann man das auch nicht sagen. Manchmal haben wir das wirklich 2 Tage im Voraus irgendwie dann irgendwie eingetütet. Manchmal sind es Monate im Voraus so, dass man schon mal irgendwie hier einen Pin reingemacht hat, irgendwie einen Kalender und gesagt hat, komm, das nehmen wir in Angriff in ein paar Monaten so. Das ist total unterschiedlich.
Ja, was mir auch nochmal bewusst geworden ist, ist auch, was du eben so ein bisschen ansprichst, also was für volle Terminkalender die alle haben, wie wahnsinnig viel die arbeiten. Also wir hatten kaum jemand, der hierher gekommen ist und von zu Hause kam. Ne? Also es gab immer, egal wie früh wir aufgenommen haben oder egal wie spät, es gab immer einen Termin davor, wo die gerade kamen und es gab immer direkt noch einen Anschlusstermin und oft ging das irgendwie bis, ja, kann man schon sagen, bis auch in die Nacht. Und auch noch ein Fun Fact.
Also bei denen und nicht bei uns.
Nee, bei uns nicht. Wir machen hier pünktlich Feierabend. Linnemann hat auch zu mir gesagt, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, musste Linnemann dann noch einen Ton für die Tagesthemen abgeben oder so und hat mir dann auch noch so zugerufen, irgendwie so, ach, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mal einfach eine Stunde nichts zu sagen. Und da ist mir auch bewusst geworden und ich würde sagen, ich rede schon viel den ganzen Tag über. Und ich so, ah, krass, Carsten Linnemann redet wahrscheinlich 7-mal so viel wie ich beruflich. Das ist schon krass.
Ja, und vor allen Dingen musst du ja immer und immer wieder die gleichen Punkte machen. Also du wiederholst dich ja 1 Milliarde Mal und ich würde jetzt einfach mal irgendwie einfach ein schamloses Selbstlob machen hier, dass hier dann doch, also ich konsumiere halt sehr, sehr, sehr viel Politiknachrichten und ich höre die gleichen Sachen sehr, sehr häufig von Leuten. Und ich habe hier im Podcast bei uns sehr viele Dinge gehört, die wir relativ exklusiv hatten, die woanders vielleicht nicht so oft thematisiert worden sind. So. Und das finde ich auch eine ganz gute Sache, weil ja, natürlich musst du mit deiner Message ganz, ganz breit ganz viele Schichten erreichen, in ganz vielen Medien so. Und dann ist es schon ganz nice, mal irgendwie auch was Neues zu erfahren von Leuten. So. Mhm. Was ich aber ganz spannend fand und du hast ja gerade schon gesagt, die Terminkalender sind voll, immer Anschlusstermin und so. Und bei Friedrich Merz war es natürlich, der ist halt wahnsinnig begehrt, der ist durchgetaktet so, ne? Und wir haben in diesem Gespräch über Amerika gesprochen, wir sind beide wahnsinnige Amerika-Fans so. Und da hat man gemerkt, das hat bei ihm was gekriegt, da hat irgendwie die Augen geleuchtet so ein bisschen und danach, ein Gespräch war vorbei und sein Pressesprecher war auch schon so direkt, wir müssen weiter so und er so, nein, ich muss jetzt hier noch Tipps geben für die nächste USA-Reise, da müssen sie sich das und das angucken, die Ronald Reagan Library, da steht die Air Force One drin so und das ist hier in Kalifornien und das ist total toll und ich fand's total nice zu sehen, dass da jemand irgendwie auf einmal so ein bisschen aufgeblüht ist und halt einfach gezeigt hat, ey, das liegt mir am Herzen, das ist was, was mich begeistert. So. Und weil ich glaube, Begeisterung für Themen ist was in der Politik oftmals vielleicht auch zu kurz kommt, also die Vermittlung, dass da Leute wirklich begeistert sind von etwas so. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Chance in so einem Podcast, halt einfach, dass Leute wirklich ihre Prioritäten, ihre Ideen halt und auch ihr Brennen für Ideen in den Vordergrund stellen können.
Mhm. Ja. Ja, Friedrich Merz hat eine Begeisterung für Flugzeuge.
Ja, Friedrich Merz ist sogar hier
Pilot.
Ja, Pilot und ist jetzt hier bei der Bundeswehr hier Jet geflogen. So, ja, das krass. Ist halt vor allen Dingen immer irgendwie was, kann ich nicht.
So, ihr merkt, wir haben auf jeden Fall einiges an Anekdoten gesammelt in diesen mehr als 20 Gesprächen und wir haben jetzt ziemlich viel über die Union geredet. Wir haben ja aber auch noch ganz viele andere Parteien hier zu Gast gehabt auf diesem Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze. Und wenn euch das interessiert, dann hört auf jeden Fall auch in die nächste Spezialfolge rein. Die kommt nämlich genau an diesem Ort in einer Woche. Wir freuen uns, wenn ihr da reinhört und wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt.
5 Sterne.
Genau.
6 Sterne würde ich auch nehmen.
Würden wir auch nehmen, vielleicht auch 6,5. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Woche.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner, du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist
es.
Einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit, alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig, ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel, du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
Mal so. 17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
würdelos.
Wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch. Also rein in die Käppichschule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.